Saudi-Arabien wird die Fußball-WM der Männer 2034 ausrichten.
It is a great pleasure that I can confirm that the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.
Das ist heute beim FIFA-Kongress wie erwartet entschieden worden. Und das sorgt vor allem bei Menschenrechtsorganisationen für Kritik. Aber wie frei und offen ist das Leben dort unter dem Herrscher Kronprinz Mohammed bin Salman?
Was mich am meisten fasziniert tatsächlich ist die Widersprüchlichkeit des Landes, ist aber auch, dass wir in der Gesellschaft doch sehr massive Veränderungen sehen.
Sagt der Islamwissenschaftler Sebastian Sohns. Welche Veränderungen das sind, das schauen wir uns heute an.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Jeden Tag ein aktuelles Thema mit persönlichen Eindrücken und den Hintergründen dazu. Das machen wir bei Unboxing News. Heute ist Mittwoch, der 11. Dezember. Heute hat die FIFA die Fußball-WM der Männer an Saudi-Arabien vergeben. Meine Kollegin Nina Amin war vor kurzem für uns dort.
Ich bin Korrespondentin mit Hauptsitz eigentlich Studio Kairo, aber wir berichten von hier aus 15 Ländern in der Region und unter anderem dabei ist auch Saudi-Arabien. Und da war ich gerade und habe sozusagen eine Recherchereise gemacht.
Nina war in der Hauptstadt Riad und auch in der Hafenstadt Jeddah, hat da mit ganz vielen jungen Saudis gesprochen. Wie frei konnte sie sich als Journalistin bewegen?
Ich konnte mich sehr frei bewegen. Das ist auch wirklich eine sehr neue Erfahrung. Wir konnten lange nicht ins Land einreisen. Jetzt ist das möglich, dass wir uns dort umgeguckt haben. Und das konnten wir auch frei machen. Und ich konnte mich als Frau auch super frei bewegen. Ich habe mich auch nicht verschleiert. Ich habe kein Kopftuch getragen, weil da sind immer mehr Frauen jetzt auch auf der Straße, die die Kleidervorschriften etwas lockerer handhaben. Das ist jetzt so toleriert.
In Riad hat Nina eine Gruppe von jungen Frauen getroffen, die da zusammen laufen gehen.
Also die machen das jetzt seit, ich glaube, 1-2 Jahren, dass sie sich halt regelmäßig in diesem Park frühmorgens treffen. Und das sind total unterschiedliche Frauen und das ist halt wirklich das Tolle. Die wollen halt einfach zusammen Sport machen. Die eine war dabei, weil sie irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen psychische Probleme hatte und sich ablenken wollte. Dann war da eine Mutter von 5 Kindern, die jetzt gerade erst angefangen hat mit dem Laufen. Dann war da eine junge saudische Frau, die Harley fährt, Zahnärztin ist und total sportbegeistert ist. Also es war eine sehr diverse Gruppe. Das war total schön zu sehen. Und die haben uns halt einfach eingeladen und haben gesagt, die machen das jetzt halt und das können sie erst seit ein paar Jahren machen und sind total begeistert von diesen neuen Möglichkeiten, die sich da für sie eröffnet haben und wollen ganz viele andere Frauen auch noch ermutigen, dass sie halt künftig auch im Park mit denen laufen. Sarah El Sayed ist da eine junge Reiseleiterin, Anfang 40.
Happened now empowering women in sports and empowering women overall.
Also sie hat mir das halt einfach beschrieben, dass das so ist, dass das halt noch nicht so lange geht. Also und dass das für sie was Wunderschönes ist, dass man jetzt überall im Park Sport machen kann. Und überall in Riad werden jetzt Sportanlagen gebaut. Also es wird auch sehr gefördert von der Stadt, dass man Sport macht. Werden alle auch motiviert, das zu tun.
Auch Fußball ist ein großes Ding, ne, geworden, auch bei Frauen.
Wahnsinnig großes Ding, ja, genau. Das hat mir zum Beispiel auch die eine Frau erzählt. Ihre Tochter ist total Fußballfanat, spielt Fußball, freut sich mega auf die Weltmeisterschaft jetzt. Also das ist wirklich so ein Boom, Frauenfußball, auch das wird gefördert. Das haben mir auch viele Frauen erzählt.
Wie waren die Frauen in der Laufgruppe gekleidet?
Total unterschiedlich. Also die Sarah beispielsweise, die hatte so komplette Sportklamotten an, enge Leggings, die hatte ein leichtes Kopftuch um. Dann war da eine dabei, die war etwas mehr verhüllt. Dann war da eine Frau dabei, die hatte komplett offene Haare, die saudische Zahnärztin. Also da war wirklich alles dabei. Das war so ein bisschen so jeder oder jede, wie sie möchte. Mhm. Also ich habe auch da Leute, Frauen walken gesehen im schnelleren Tempo, die voll verschleiert sind. Also auch das ist natürlich in Riad noch so auf der Straße, auch in Jeddah. Da sind schon noch die meisten Frauen voll verschleiert. Aber im öffentlichen Raum, wenn man dann ins Café geht oder so, dann sieht man auch viele, die halt diese Verschleierung ablegen. Also es ist halt so, dass mir halt auch eine Frauenrechtlerin vor Ort gesagt hat, dass sich beispielsweise an diesen eigentlichen Gesetzen, wie Frauen sich in der Öffentlichkeit zeigen sollen, wie sie sich verschleiern, verhüllen sollen, nichts geändert hat, sondern dass das einfach nur jetzt ist, es wird toleriert, dass das ein bisschen lockerer gehandhabt wird, aber gesetzlich hat sich nichts geändert. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, können halt die Frauen dafür einfach belangt werden, wie sie sich öffentlich zeigen.
Du warst außerdem auch auf einem Filmfestival in Jeddah, auf dem Red Sea Film Festival. Da sind internationale Stars auch aufgetreten, Michael Douglas. Jeddah ist ja die wichtigste Hafenstadt des Landes. Du hast da mit einer Frau aus dem Filmbusiness gesprochen. Was hat die dir berichtet? Wie war ihre Stimmung?
Das war total spannend, weil sie das total aufregend fand, dass jetzt dieses Filmfestival da ist. Sie war auch irgendwie Teil der Werbekampagne. Sie war auf den Plakaten zu sehen. Also sie ist ein junges Model. Und was ich aber auch toll fand, was sie mir erzählt hat, sie findet dieses Festival so wichtig, weil halt auch so viele arabische Filme und auch viele saudische Filme da gezeigt worden sind. Und sie meinte, das Festival gibt nochmal einen ganz anderen Einblick auch in die Kultur und eine andere Perspektive. Und ihr war es ganz wichtig auch zu sagen, dass der Westen da mal schauen kann, wie das Land wirklich ist. Weil sie halt auch ein bisschen, das habe ich da rausgehört, darunter leidet, dass der Blick gerade auch auf Saudi-Arabien immer sehr, sehr, sehr beengt ist und sehr fokussiert ist und meistens auch auf die negativen Dinge reduziert ist. Und deswegen sah sie das als eine große Chance, dass das Land sich auch mal anders präsentiert. Außerdem war sie total begeistert. Ich meine, da war Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones zum Beispiel bei der Eröffnung auf dem roten Teppich. Und sie meinte, sie glaubt, dass in ein paar Jahren Jeddah am roten mehr absolut vergleichbar ist mit dem Filmfestival in Cannes, irgendwie an der Côte d'Azur. Da ist sie ganz überzeugt davon gewesen.
Also so auch optimistisch, dass Saudi-Arabien sich kulturell auch öffnet in den nächsten Jahren noch weiter.
Definitiv. Also weil sie sehen das ja auch, die jungen Menschen, was da jetzt alles ins Land geholt wird, was für Anstrengungen das Königshaus auch macht, um Stars zu holen. Also da war jetzt gerade ein großes Konzert mit Jennifer Lopez. Also wirklich wenig bekleidet, wo du denkst, so wie passt das zu dem Straßenbild, wo noch die meisten Frauen verschleiert sind. Das ist aber für das Image für Saudi-Arabien, kann man sagen, damit willst du das Image aufpolieren. Aber natürlich finden das die jungen Leute im Land auch toll, ist ja klar. Aber überhaupt diese Vorstellung, wow, jetzt kommen die ganzen Stars zu uns ins Land und irgendwann können wir die auch sehen, das macht natürlich ganz viel mit den jungen Leuten. Das war zumindest mein Eindruck. Mhm. Und das kann man auf alle Bereiche sehen. Die Kultur, die es da früher nicht gab, bis vor ein paar Jahren, keine Kinos, keine Konzerte. Das war ja alles verboten. Und jetzt ist das seit ein paar Jahren alles möglich. Und das öffnet gerade für junge Menschen, habe ich das Gefühl, natürlich total die Perspektive und den Horizont, also verstehe ich auch. Würde mir auch so gehen an deren Stelle.
Ist ja dann auch natürlich eine Möglichkeit, Touristinnen, Touristen mehr ins Land zu locken. Ne? In Jeddah, in der Altstadt, hast du auch mit einem Ladenbesitzer gesprochen, der ist Anfang 20. Der ist auch ziemlich optimistisch gewesen, oder?
Total. Der verkaufte auf der Straße Karak, das ist so ein Tee, der kommt, glaube ich, ursprünglich aus Indien. Also das ist so mit Kardamom, Kondensmilch, Nelken etc. Mhm. Und das trinken die Saudis überall. Und er hat halt so einen kleinen Stand da gehabt mit seiner Schwester. Und diese Altstadt von Jeddah, die ist total wunderschön. UNESCO-Weltkulturerbe und wird halt gerade saniert. Also da ist es aber noch relativ leer. Und er meinte, naja gut, so gut läuft das Geschäft noch nicht. Aber wenn dann Touristen kommen, dann reden die mit ihm und das hat ihn total begeistert. Und er hat da eine sehr große Hoffnung, dass dort immer noch mehr Touristen ins Land kommen. Und ich denke, da wird er auch richtig mitliegen. Also zumindest arbeitet da das Königshaus gerade sehr daran, den Tourismus anzukurbeln. Und ja, der malt sich da eine rosige Zukunft auf. Also will da bleiben und hofft, dass er natürlich auch davon profitieren kann.
Auch wenn nicht viele Kunden zu uns in die Altstadt kommen, die Touristen kommen, reden mit uns und kaufen etwas. Wir sehen jeden Monat größere Veränderungen überall in unserem Land. Ich freue mich darüber, auch auf alles, was noch alles kommen wird.
Das ist halt wirklich so dieses Gefühl, das ich bei ganz, ganz vielen jungen Saudis hatte, dass sie sich einfach auf die Zukunft freuen in ihrem Land.
Jetzt ist das ja sehr auffällig, dass du mit vielen Menschen gesprochen hast, ne, die sehr, sehr positiv, sehr hoffnungsvoll und auch Veränderungen wahrnehmen, was ja auch total cool ist. Aber die Frage ist ja trotzdem so, wie glaubwürdig ist das für so ein, ja, eine Gesamtbevölkerung? Das ist jetzt schwierig, ne, weil man ja dann auch nur mit einzelnen Menschen vor Ort sprechen kann. Aber hättest du jetzt auch mit Menschen sprechen können, die sich wirklich kritisch äußern zu Dingen, die im Land passieren?
Also ich habe mit einer Frauenrechtlerin gesprochen, die selbst mal inhaftiert war und jetzt immer noch sozusagen unter strenger Beaufsichtigung steht. Also sie konnte auch nicht frei mit mir reden, sie konnte mir auch keine O-Töne geben. Natürlich hat sie mir im Hintergrund Dinge erzählt, aber das ist natürlich nicht öffentlich. Also öffentliche Kritik ist nicht erwünscht und wird auch niemand wagen. Von daher habe ich natürlich diese wahnsinnig positiven Stimmen und ich war jetzt in zwei großen Städten unterwegs. Auf dem Land ist es natürlich sicherlich auch nochmal eine ganz andere Lage. Aber trotzdem habe ich dieses Gefühl, dass diese Grundstimmung positiv ist.
Also, Nina hat bei vielen, mit denen sie gesprochen hat, eine große Aufbruchsstimmung wahrgenommen. 2034, in 10 Jahren, wird in Saudi-Arabien die Fußball-WM der Männer ausgetragen. Und daran gibt's, wie schon erwähnt, gerade viel Kritik. Ähnlich wie vor der letzten WM in Katar. Fairness United zum Beispiel, das ist eine Initiative aus Deutschland, die setzen sich für Menschenrechte im Fußball ein. Die haben gemeinsam mit ganz vielen Fangruppen in einem offenen Brief gefordert, Saudi-Arabien als Gastgeberland nicht zu unterstützen. Weil das Land diktatorisch regiert werde, Menschenrechte ständig verletzt würden, heißt es in dem Brief. Amnesty International weist darauf hin, dass die Zahl der Hinrichtungen im Land auf dem höchsten Stand seit Jahrzehnten ist. Und Human Rights Watch schreibt in einem aktuellen Bericht über die Situation der Arbeitsmigrantinnen und Migranten in Saudi-Arabien. Die machen nämlich über 40% der Bevölkerung aus. Und viele von ihnen müssen diesem Bericht zufolge massive Verletzungen ihrer Rechte hinnehmen.
Exorbitante Rekrutierungsgebühren, lange Arbeitszeiten in unerträglicher Hitze, ungeklärte Todesfälle, die nicht angemessen untersucht wurden, Löhne, die gar nicht zu spät oder nur teilweise gezahlt werden, also Lohndiebstahl und unmenschliche, manchmal tödliche Arbeitsbedingungen. Nichts davon weist auf ein Engagement für die Menschenrechte hin, weder in Saudi-Arabien noch bei der FIFA. None of that is consistent with any commitment
to human rights, either on the part of Saudi-Arabia or FIFA. Das sagt John Fisher von Human Rights Watch. Aber in welche Richtung hat sich das Land in den letzten Jahren unter dem Kronprinzen Mohammed bin Salman entwickelt? Weil es gibt ja eben auch Berichte über Fortschritte. Und bei vielen Menschen scheint die Stimmung ja gut zu sein. Ich habe bei ihm nachgefragt.
Ja, mein Name ist Sebastian Sohns. Ich bin Islamwissenschaftler, habe zu Saudi-Arabien promoviert und arbeite seit einiger Zeit für das außeruniversitäre Forschungsinstitut CARPO in Bonn.
Mohammed bin Salman ist seit 2017 Kronprinz, seit 2022 auch Premierminister Saudi-Arabiens. Wie hat sich das Land unter ihm verändert?
Es hat sich sehr massiv verändert in vielen Bereichen. Ich war 2009 das erste Mal in Saudi-Arabien und damals war das tatsächlich ein ganz anderes Land als heute. Und das hat viel mit dem Kronprinzen zu tun. Das hat viel mit dieser Modernisierungsagenda Vision 2030 zu tun. Was mich am meisten fasziniert tatsächlich ist die Widersprüchlichkeit des Landes, ist aber auch, dass wir in der Gesellschaft doch sehr massive Veränderungen sehen. Also gerade die junge Bevölkerung hat das Gefühl, jetzt doch sehr viel stärker auch an Wirtschaft, an Politik, an Gesellschaft teilnehmen zu können als früher. Der Kronprinz macht ja vor allen Dingen auch seine Politik für die jungen Menschen und da tut sich einiges. Was sich aber auch verändert hat, ist, dass die Anforderungen an die junge Bevölkerung doch sehr massiv steigen. Wir haben in Saudi-Arabien zwar viel Reichtum durch das Öl, aber nicht jeder Mensch ist reich, sondern wir haben Armut, wir haben Perspektivlosigkeit, wir haben Jugendarbeitslosigkeit und deswegen müssen vor allen Dingen junge Menschen doch sehr stark kämpfen auf dem Arbeitsmarkt, um eben eine Perspektive zu haben. Zumindest ist das Leben in Saudi-Arabien nicht mehr das, was es auch mal vor 20, 30 Jahren war, im Positiven sowie im Negativen.
Wenn Sie sagen, diese Widersprüchlichkeit, wo macht die sich sonst bemerkbar?
Die Widersprüchlichkeit macht sich meiner Meinung nach vor allen Dingen daran bemerkbar, dass wir wirklich gesellschaftliche Liberalisierung sehen in Saudi-Arabien. Also, dass Frauen sehr viel mehr Rechte haben, dass sie sehr viel sichtbarer werden, dass sie auch diese Rechte einfordern. Dass wir natürlich viele Investitionen in den Unterhaltungs-, in den Sport-, in den Tourismussektor sehen. Das heißt, all das, was vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren noch gar nicht möglich war, Konzerte, Sportveranstaltungen, Partys, Festivals etc., das ist mittlerweile möglich. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass wir trotz dieser Liberalisierung oder vielleicht auch gerade wegen dieser Liberalisierung politische Repression sehen und die nimmt zu. Das heißt, unter Mohammed bin Salman hat sich die Macht noch mal sehr viel stärker auf ihn, auf das Königshaus konzentriert und es gibt eben durchaus Maßnahmen, eben auch Kritik zu unterbinden. Es gibt auch berechtigte Kritik von Menschenrechtsorganisationen an der Situation derzeit, von Arbeitsmigranten, von Homosexuellen etc. Und das ist sicherlich eine Situation, die auch weiterhin weiterhin fortbesteht, neben all diesen auch positiven Entwicklungen. Und das meine ich damit, dass es tatsächlich ein Land der doppelten Böden ist, wo man wirklich sehr genau hinschauen muss und wir eben nicht in Schwarz-Weiß-Mustern denken sollten.
Jetzt haben Sie eben die Vision 2030 von Mohammed bin Salman kurz angesprochen. Was genau ist diese Vision? Was will er?
Die Vision 2030 besagt zwei wesentliche Dinge. Zum einen, Saudi-Arabien muss sich unabhängiger vom Erdöl machen. Nach wie vor stammt der Großteil der Einnahmen aus dem Ölgeschäft. Das will und muss man ändern. Mhm. Und der zweite wesentliche Pfeiler dieser Vision ist tatsächlich auch eine gesellschaftliche Änderung. Dass es eben vor allen Dingen darum geht, auch den Spirit in der Bevölkerung zu verändern. Dass man Leistungsbereitschaft einfordert. Dass man den jungen Menschen mitgibt, fragt nicht, was der Staat für euch tun kann, sondern was ihr für den Staat tun könnt. Also tatsächlich auch so eine neue saudische Identität aufzubauen, in der es darum geht, eben selber auch ja, Teil dieses Fortschritts zu werden. Und dementsprechend geht es hier einerseits darum, wirklich wirtschaftliche Diversifizierung voranzutreiben, in andere Sektoren zu investieren, sich einen Namen zu machen in der internationalen Gemeinschaft als attraktiver Investitionsstandort etc. Es geht aber auch darum, tatsächlich diesen Gesellschaftsvertrag neu zu formulieren und der jungen Bevölkerung eben eine Perspektive zu bieten, an der sie mitwirken sollen. Und nicht zuletzt ist diese Vision 2030 auch ein Instrument für Mohammed bin Salman, um seine Macht zu sichern, um sich als Architekt eines neuen Saudi-Arabiens zu präsentieren und damit eben auch Legitimation vor allen Dingen von den jungen Menschen zu bekommen.
Ihm wird ja auch jetzt im Zuge dieser WM-Vergabe 2034 soll die Fußball-WM in Saudi-Arabien stattfinden, ja Sportswashing vorgeworfen, dass er eben auch durch den Sport, durch dieses Riesen-Mega-Event das Image seines Landes eben auch verbessern will. Ist das ein berechtigter Vorwurf? Ich meine, WM ist immer für ein Land eine Möglichkeit, sich gut darzustellen, ne?
Absolut. Also Sportswashing halte ich für ein schwieriges Prinzip, weil es vereinfacht ist. Was ich sagen würde, ist, es geht darum, Nation Branding zu betreiben, also wirklich die saudische Nation, das saudische Land auch international zu promoten. Gar keine Frage. Mhm. Und da bietet sich Sport an. Das haben wir bei Katar auch gesehen. Es geht aber in einem Land wie Saudi-Arabien um viel mehr. Es geht hier darum, tatsächlich ein Geschäftsmodell zu entwickeln, eine nationale Sportindustrie aufzubauen, die am Ende des Tages Einnahmen bringt und Jobs schafft. Und Saudi-Arabien ist ein Land, das eben genau auch diesen Weg gehen muss. Deswegen ist Sport ein Instrument, um tatsächlich Arbeitsplätze zu kreieren.
Jetzt heißt es immer, Sie haben es auch gesagt, dass sich ganz viel geöffnet hat, dass sich auch viel verändert hat, dass Frauen auf der Straße sichtbarer werden. Unsere Korrespondentin hat auch Frauen, vor allem auch in Riad, getroffen, die sich da morgens treffen und zusammen Lauftraining machen, die auch relativ locker gekleidet sind. Inwieweit hat sich die Lage der Frauen wirklich verbessert? Weil gesetzlich hat sich ja noch nicht so viel verändert, oder?
Es gibt gesetzliche Verbesserungen. Es gibt zum Beispiel Erleichterungen beim Scheidungsrecht. Es gibt Erleichterungen eben vor allen Dingen auf dem Arbeitsmarkt. Die Geschlechtertrennung ist weitgehend aufgehoben im öffentlichen Leben. Und diese Verbesserungen zielen vor allen Dingen dahin, dass die Frauen der wichtigste Treiber für diese wirtschaftliche Entwicklung sein sollen. Sie sind in der Regel besser ausgebildet als Männer. Sie haben in der Regel auch deswegen die besseren Chancen, eben das Land voranzubringen und die Wirtschaft zu entwickeln. Und deswegen braucht man die Frauen auch in Zukunft.
Hm. Jetzt hat die FIFA Saudi-Arabien in einem Evaluationsbericht 4,2 von 5 möglichen Punkten gegeben und auch, ich sag mal jetzt, ein nur mittleres Risiko für Menschenrechtsverletzungen. Human Rights Watch hat einen Bericht vor kurzem nochmal veröffentlicht, wo sie sich vor allem die Situation von den Arbeitskräften aus dem Ausland angeschaut haben und sagen, dass die ganz oft von Zwangsarbeit, Lohndiebstahl, Arbeitsbedingungen bei extremer Hitze betroffen sind und dass der Staat wenig tut, um diese Menschen eben zu schützen, dass das auch eine Form von moderner Sklaverei, Ausbeutung ist. Inwieweit ist das in Saudi-Arabien nach wie vor sehr präsent?
Wir haben in Saudi-Arabien ähnlich wie in Katar und in anderen Golfstaaten ein großes Problem, was die Situation der Arbeitsmigranten angeht. Wir haben in den letzten Jahren schon Verbesserungen beim Schutz von Migranten gesehen, aber es reicht nicht aus. Und die Frage wird eben sein, inwieweit sich Saudi-Arabien auf externen Druck einlässt und intern darüber auch nachdenkt, diese Situation weiter zu verbessern. Das ist eine Frage, die natürlich auch die internationale Gemeinschaft mit beantworten muss. Wie macht man Geschäfte in Saudi-Arabien? Auf welche Regeln lässt man sich ein als internationale Unternehmen, die an der WM profitieren wollen? Wie versucht man auch auf internationaler Ebene Druck auszuüben auf zum Beispiel Rekrutierungsagenturen, die nach wie vor sehr massiv von diesen Problemen und von dieser strukturellen Ausbeutung der Migranten profitieren. Und dementsprechend hoffe ich, in Katar war das eher weniger der Fall, hoffe ich, dass in den nächsten 10 Jahren eben auch hier sozusagen auf breiterer Fläche Anstrengungen unternommen werden, um wirklich Migranten nachhaltiger zu schützen.
Glauben Sie, dass diese WM in Saudi-Arabien 2034 und alles, was bis dahin passiert, aber dann auch natürlich dann, dass das eine Chance sein kann? Oder ist es eigentlich doch ein Fehler, diese WM dort auszurichten?
Ich sehe es aus politischer und gesellschaftlicher Perspektive durchaus als Chance. Sportpolitisch ist es ein anderes Thema. Ob wir die FIFA kritisieren, die Vergabeprinzipien, das muss man tatsächlich gesondert betrachten. Aber Saudi-Arabien ist eine Fußballnation, ist absolut sportbegeistert, hat eine Fußballtradition und deswegen auch eine, finde ich, eine Berechtigung, diese WM auszurichten. Es ist weiterhin eine Chance, eben auch die Situation in der arabischen Halbinsel stärker zu betrachten. Es kann Möglichkeiten auch geben, dass man in der Region enger miteinander zusammenarbeitet und dadurch auch mögliche Konflikte, ich meine, wir reden hier über Kriege in der Region etc., dass man diese Konflikte auch versucht, besser zu managen, um tatsächlich eben auch zu profitieren von dieser WM, und zwar nicht nur in Saudi-Arabien, sondern auch in anderen Ländern. Und für uns ist es eine Möglichkeit, genauer hinzuschauen, was dort passiert. Man kann Saudi-Arabien für viele Dinge kritisieren. Man darf aber nicht vergessen, dass Saudi-Arabien eine aufstrebende Mittelmacht ist, die politisch sehr viel Einfluss nimmt, die wirtschaftlich nicht nur im Sport eigentlich unersetzlich geworden ist und die deswegen auch für uns strategische Bedeutung hat. Und da ist eine WM durchaus die Möglichkeit, mit saudischen Akteuren in den Dialog zu treten, sei es im Kultur- oder Kunstbereich, im Sportbereich, auch im politischen Bereich, sich besser auszutauschen und dadurch auch etwas besser zu verstehen, was dort passiert, ohne alles dann auch gut zu heißen, sondern in einen offenen und ehrlichen Dialog zu treten, halte ich für wichtig und dann zu schauen, okay, was ist denn tatsächlich konkret machbar?
10 Jahre sind es ja eben auch noch bis zur Weltmeisterschaft dort. Bis dahin kann sich noch viel verändern. Die Vorfreude auf die WM ist auf jeden Fall jetzt schon richtig groß im Land, das sagt unsere Korrespondentin Nina Amin.
Und wenn man die Leute anspricht, dann freuen sie sich total. Oder in Jeddah in einem Café, da waren mehrere Leute und haben sich dieses Match angeguckt mit Cristiano Ronaldo, den Saudi-Arabien ja teuer eingekauft hat. Der hatte da ein Spiel und da habe ich zum Beispiel Ahmed El-Heltani getroffen, ein absoluter Fußballfan. Er sagt halt, wie sehr sie Fußball lieben und dass sie fußballverrückt sind, dass 90% der ganzen Saudi-Menschen, egal jetzt ob Männer, Frauen, Jungs, Mädchen, irgendwie ein Team haben, das sie lieben und das sie verfolgen. Und er sagt auch, dass Saudi-Arabien auf alle Fälle zur Heimat des internationalen Sports wird, auch durch diese WM. Also, und das hört man überall. Die freuen sich auf Public Viewing und auf all das, was so eine WM natürlich auch an Veränderung in ein Land bringt. Das ist ja klar. Es bringt Geld, es bringt Touristen, es bringt neue Jobs. Und darauf freuen sich zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, alle.
Das war Unboxing News für heute. Das Team der Folge: Monika Ahrens, Justus Wolters, Johannes Döbbelt, Norman Wollmacher und ich, Rahel Klein. Lasst Unboxing News gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify da, dann finden andere den Podcast auch einfacher. Danke fürs Zuhören, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.